Also, willkommen zurück. Ja, erstmal eine kleine Entschuldigung. Was bei rauskommt, wenn man mir noch irgendwie eine Keynote an die Backe nagelt, ist, dass ich die ganze Zeit an der Keynote arbeite und deswegen vergesse, den anderen Vortrag zu updaten. Also das ist pretty much der, den ich auf dem Kongress gehalten habe. Falls jemand noch schnell den Raum wechseln will, weil er den schon kennt. Sieht man was? Ja. So. Für alle anderen geht es darum, Cisco-Router angreifen, warum macht man das, wer könnte sowas tun, welche Arten Angriffe gibt es, wie sieht der Kram aus, den wir da angreifen, was können wir denn erkennen von diesen Angriffen, was ist denn schwierig daran, ein paar Sachen, was nicht mehr schwierig ist und ein bisschen iOS-Shellcode. Also was macht man denn mit dem Teil, wenn man es denn geowned hat. Dazu gibt es, da man ja häufiger Zuhörer aus verschiedenen Bereichen hat, und das Black Hat-O-Meter, wer schon mal auf PH-Neutra war, kennt vielleicht so die Skala. Das heißt irgendwie, basisch ist White Hat und sauer ist Black Hat. Und das heißt, auf den Folien wird netterweise angezeigt, wo wir uns gerade befinden. Das heißt, wenn es in den unteren Bereich geht, dann können die SSPs weiterschlafen. Und so ab 7 können sie dann wieder aufwachen. Gut, warum dreht sich der Kram hier um Cisco? Gibt ja nun deutlich mehr Router als nur Cisco. 92% Market Share bei allem, was kein Plaste ist. Das ist ein ziemlich guter Grund. Und außerdem sind die besonders. Im Unterschied zu Juniper oder irgendwelchen Mediamarkt-Plaste-Router hat ja Cisco ihr völlig eigenes OS. Juniper fährt ein naja, ich nenne es immer ein gefangen genommenes FreeBSD. Also es war mal ein FreeBSD und das haben sie dann umgebaut. Jetzt ist es halt nicht mehr free. Jetzt kostet es richtig Kohle. Oder halt Plaste-Router Linux. Das sind Betriebssystemarchitekturen, Situationen, mit denen wir uns auskennen. Sowohl Angriff als auch Verteidigung. Wir wissen, wie man einen Exploit für ein FreeBSD schreibt. Das heißt, wenn wir da einen Buffer Overflow finden, hoch auf, Text runter, fertig, Exploit. Das ist bei Cisco nicht so. So, und jetzt kommen wir schon wieder zu outdated Statements. Das zum Thema Access Layer stimmt nicht mehr. Mittlerweile habe ich die Zeit gefunden, mir das auch auf größeren Kisten anzugucken, die wir seit dem Kongress auch haben. Und das funktioniert da wunderbar genauso gut. Warum würde man eigentlich dahergehen und einen Router hacken? Ich meine, auf dem Router kann man kein Porn speichern, kann man nichts mit ausdrucken. Was soll ich damit? Der Punkt ist der, wenn ich jetzt irgendeine Kiste hochnehme, dann habe ich vom Network Point of View nicht viel gekonnt, heutzutage. Weil Kisten haben alle Default Personal Firewall an, der Switch hat durchaus ein bisschen Intelligenz, um Netzwerkangriffe zu verhindern. Also der sieht halt schon zu, dass die Ethercap-Up-Interception-Geschichten nicht mehr so einfach funktionieren und dann einfach der Port dunkel wird. Und ja, ich sitze dann halt genau auf diesem Host. Ich habe genau das geowned, was ich vorher geowned habe. Wenn ich jetzt dahergehe und den Switch hochnehme, dann kontrolliere ich natürlich erstmal die ganzen Kisten, die dahinter sind. Also ich bin jetzt für die das Internet. Das ist schon mal ganz gut. Und außerdem kann ich dem Switch die ganzen Sachen, die er vorher detected hat, natürlich abgewöhnen. Lass das mal bleiben. ARP Interception ist toll. Und ich kann mir einen Mirror-Port legen und so weiter. Das heißt, ich kontrolliere diese Maschinen. Und das kann man natürlich dann weiterziehen, wenn man den Router kontrolliert, kontrolliert man halt das ganze Netz. Und hat noch den eklatanten Vorteil, man ist jetzt die Leute, die man da gerade hochgenommen hat, gegenüber dem Internet. Das heißt, wenn ich einen Router von Yahoo hochgenommen habe, bin ich Yahoo. Punkt. So, wenn man sich das Ganze dann in Real World anguckt, stellt man fest, das wird zu viel. Also Company-Netze. Company-Netze ist immer so die nächst kleinere, wenn man mit der ganzen Welt nicht mehr klarkommt. Wenn man sich Netzwerk-Security mal so anguckt, dann hat man, weiß hier jeder, was ein autonomes System ist? Sicherlich nicht. Also Routing funktioniert in autonomen Systemen. Das heißt, die brüllen jetzt nicht alle wie in einem Windows-Netz das ganze Internet voll und sagen, ich weiß, wo folgende IP steht. Sondern das ist schon so ein bisschen hierarchisch und das ist auch ein bisschen unterteilt in sogenannte administrative Domains oder bei Interior-Routing-Protokollen, also die man in Firmennetzen fährt, eben in autonome Systeme, wie sie genannt werden. Und das kann man in verschiedenen Routing-Protokollen haben, in HAN2-IGRP, OSPF macht man eigentlich auch in Areas, da sieht man schon, dass ich kein richtig toller Netzwerker bin, weil ich habe da einfach mal nur eine Root-Area gebaut. So, und an den Ecken von dem Ding haben die Protection, bis dass der Arzt kommt. Firewall, IDS, IPS, Vampire Repellent, naja, was man sich so hinstellt, um sich sicher zu fühlen. Aber es ist auf jeden Fall da. In den Core reingesehen, da wo diese kleinen Wölkchen in die große Wolke gehen, da ist tatsächlich auch noch Filtering am Start. Das heißt, das Core-Netz geht normalerweise nicht daher, und zwar einfach aus Reliability-Gründen, und glaubt jeden Scheiß, den irgendein Access-Netz erzählt. Also wenn das Access-Netz da links unten jetzt der Meinung ist zu sagen, ich weiß, wo das ganze Internet steht, dann sagt irgendwas in dem Core, vergiss es. Das erzähle ich keinem anderen. Und schickt dann einen Techie hin. Allerdings in dem Core-Netz selbst müssen sich alle vertrauen. Weil so funktioniert die Veranstaltung. Wenn die sich nicht alle vertrauen, dann gibt es kein Routing, dann redet keiner mehr miteinander. Weil das ist ja so, ich sag mal so, wenn da einer in diesem Netz sagt, ich sag dir nicht, wo die Route hingeht, dann gibt es die Route einfach nicht, dann gibt es das Netz einfach nicht. Also müssen die sich vertrauen. Das heißt, es ist hierarchisch. Und je weiter oben ich in dieser Hierarchie sitze, desto mehr kann ich beeinflussen. Sieht man wunderschön an diesem BGP, More Significant Prefix heißt es genau, Angriffen. Das ist das oberste in der Routing-Hierarchie, was wir im Internet haben. Das ist halt BGP-Peering. Und wenn ich da anfange zu lügen, muss mir das jeder glauben. Punkt. Es sei denn, sie schreiben sogenannte Filter, was sowas ist wie ein statisches, ich versuche mal irgendwie Lügen zu erkennen, Regelwerk. Das funktioniert natürlich auch nur sehr begrenzt. So, das Ganze nochmal in bunt. Da kommt unser Arschloch. Wenn der jetzt einen Router angreift, da in dieser kleinen Wolke, dann hat er halt diese Wolke. Wenn er jetzt aber den Border-Router angreift, dann hat er das komplette Netz, weil er jetzt Teil des Cores ist und alles entscheiden kann. Ja, sagen dann einige, aber wir haben doch SSH, SSL, Kryptotunnel, VPN, Checkpoint, Sie wissen schon. Das Ding mit diesen Security-Protokollen ist ja, die garantieren, dass keiner meine Nachrichten fälscht, nachspielt oder irgendwie selber welche erfindet. Wenn mir das Protokoll allerdings sagt, das macht da gerade einer, sehe ich alt aus. Kann ich nichts gegen tun. Kann ich lassen, also nicht mehr diese Verbindung benutzen. Oder ich lebe halt damit, dass da gerade jemand mit meinem Traffic spielt. Was anderes geht nicht. Und irgendwann wird das zu einem Availability-Problem. Also auch in Situationen, wo den Leuten durchaus bewusst ist, dass sie vielleicht gerade angegriffen werden. Wenn dieser Kryptogramm, der da nicht mehr tut, irgendwie produktionswichtig ist, dann wird ganz schnell gesagt, minus, minus, ignore alle Error-Messages, mach einfach. Wir wollen nämlich Geld verdienen. Das Ding ist nämlich, wenn der Benutzer den Pfad, den er durchs Netzwerk nimmt, wählen könnte, dann würde das Source Routing heißen. Das Feature gibt es in IPv4 und es ist im kompletten Internet abgedreht. Wer kann sich denken, warum? Man kann unglaublich viel Scheiße mit unglaublich wenig kleinen Paketen machen. Man kann nämlich einfach sagen, och, heute geht mal alles genau darüber. Und das ist irgendeine kleine Büchse mit einer 2-Mbit-Leitung. Und dann ist halt vorbei. Das ist am Anfang vom Internet auch häufiger so gewesen. Außerdem ist Source Routing total ätzend für Firewalls. Typ stellt Firewall irgendwo hin, zweiter Router daneben, Angreifer sagt Source Routing da lang, an Firewall vorbei. Blöd, deswegen haben wir das nicht mehr. Sonst, hätten wir da jetzt eine Lösung. Haben wir aber nicht. Das ist nämlich bei Design so. IP-Netze sind so designed, nächste so Hot Potato-mäßig, ne? Irgendwie da nimm, sieh zu, dass es irgendwie weiterkommt. Das heißt, ich kenne eigentlich meinen Pfad zum Ziel gar nicht, wenn ich nicht explizit danach gucke. So, Angreifermotivation. Wer würde jetzt sowas tun? Sieht ja alles ganz spannend aus, aber klingt auch wie ein bisschen Arbeit. Wer macht sowas? Also erstmal, Windows-Unix-Kram wird schwerer zu exploiten. Das ist einfach ein Fakt. Und iOS hat diesen eklatanten Vorteil, die Dinger werden nicht geupdatet. Und die stehen Ewigkeiten rum, weil so eine Box kostet ja ein bisschen Geld. Also so eine sinnvolle Box kostet irgendwas so um die 800.000. Die stellt man sich nicht hin, um sie nächstes Jahr gegen eine Juniper-Box auszutauschen. Wenn man die gekauft hat, hat man vor, die noch ein bisschen zu behalten. Das heißt, man hat dann auch das iOS an der Backe, weil anderes Betriebssystem hat es halt nicht. Und iOS selbst bläht sich immer weiter auf. So, und jetzt haben wir den Salat. Jetzt wird es interessant für die Angreifer, sowas zu machen. Frage ist, was für Angreifer? Weil wir wollen ja wissen, was wir zu erwarten haben. Also sind das jetzt irgendwelche Script-Kiddies? Nein, sind es ganz sicher nicht. Weil um von so einem Infrastruktur-Hack was zu haben, also den auch irgendwie in einen Benefit und sei es nur for Entertainment Purposes zu verwandeln, muss man sich mit Netzwerken schon ganz gut auskennen. Und dann muss man das auch noch hinkriegen, ohne dass man mit den Leuten redet, die die Netzwerke betreiben. Das klappt meistens schon nicht, wenn man mit denen redet. Aber wenn man die geowned hat, kann man ihnen ja schlecht eine Mail schreiben und sagen, schick mir mal eine Notification, wenn ihr irgendwo ein Routing-Change macht. Das heißt, man will eigentlich Zugang zu einer Infrastruktur, diesen Zugang halten und im Bedarfsfall benutzen. Naja, und das sind unsere beliebten drei Buchstabenkandidaten, die sowas wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die kommerziellen Rootkits, also was so für Banking-Trojaner und so ein Kram verwendet wird, so MapRoot ist für alle Leute, die sich mit Malware ein bisschen auseinandersetzen, eine absolut großartige Sache. Ist sehr, sehr spannender Code und war sackteuer. Und für die Kohle, die das kostet, so ein Rootkit in so einer Qualität zu entwickeln, kriegt man dann auch schon den einen oder anderen stabilen Cisco-Exploit. Ist ja auch alles eine Kostenfrage. Ja, und das macht uns ein bisschen Sorgen. Und da gibt es dann folgende Typen von Attacken. Protokoll-based, kennt jeder, langweilig. Man quatscht einfach das Protokoll, was der Router quatscht und wenn er blöd ist, hört er auf einen und damit kann man Mist machen. Kennen wir alles, können wir auch detekten. Functionality-Attacks sind schon ein bisschen ekliger, da hat Cisco einfach plain simple verkackt. Da geht man zum Beispiel erstmal daher und guckt irgendwie nach Passwörtern. Das ist bei diesen Cisco-Routern echt wie in den 80ern. Weil wenn man für eine CCIE praktische Prüfung lernt, dann geht das normalerweise so 2 Jahre lang. Weil die Prüfung ist ziemlich schwierig. In diesen 2 Jahren geht man tausende von Konfigurationen durch, wie so Cisco-Router gekonfigt sein sollen und muss die debuggen. Das heißt, da muss man sich für einloggen auf den Kisten. In diesen 2 Jahren tippt man immer, wenn da Passwort steht, Cisco. Immer. Sagt jemandem das Wort Gewohnheit was? Es gibt halt relativ wenige Leute, die, wenn sie das Zettelchen dann haben und richtige Netze in den Händen haben, sich daran erinnern, dass man da vielleicht auch was anderes nehmen könnte. Selbes gilt übrigens für SNMP-Communities. Oder eben einfach die ganze Config nehmen mit den super toll verschlüsselten Passwörtern und Copy und Paste ins Internet hängen und sagen, ey, hilf mir mal, hier geht nicht. Und naja, macht's simpler, man kann sich dann direkt bei ihm auf der Box einloggen und ihm's fixen. dann gibt's so ein paar HTTP-Geschichten. Also Cisco hatte mal so einen Bug in ihrem HTTP-Server. Fragt man sich natürlich, was wollen die mit einem Webserver auf einem Router? Also das Ding ist dafür da, damit Leute, die vorher nur Plaster-Router in der Hand hatten, sich ein bisschen heimisch fühlen, können sie nämlich drauf rumklicken und da so konfigurieren. Nicht, dass es irgendwie benutzbar wäre. Mittlerweile ist es auch wieder defaultmäßig aus, eine Zeit lang war es defaultmäßig an. Und der hat eine Vulnerability, weil dem kann man in der URL sagen, welches Privilege-Level man gerne hätte. Naja, das ist noch ein bisschen subtiler. Also es gibt Privilege Level 1 bis 15. 0 ist nicht privileged, also darf man nichts. Und 15 ist halt Super User, Enable Mode. Und wenn man jetzt in der URL 16 oder mehr einträgt, dann sagt er, keine Ahnung, was ich da für eine Authentication für das Level brauche. Da war das Array zu Ende. Machen wir mal keine. Fail safe und so. Die Vulnerability ist wirklich alt, aber man sieht immer noch in Proxy-Servern, die so gerne für Scanning verwendet werden, dass danach gescannt wird. Und es gibt immer so eine Rule of Thumb, irgendwie, wenn ein Black Hat danach scannt, dann erwartet er das auch zu finden. Das heißt, muss man gar nicht selber nachscannen, sieht man, andere Leute benutzen das noch. So, in 2008 gab es dann so einen Funktionalitätspart, der ist echt glorios, weil SNMP V3, die Leute, die sich das ausgedacht haben, das sind so Bitfrickler. Das heißt, die bauen, also die haben ja SNMP V3 primär deswegen gebaut, weil SNMP V1 und 2, diese blöden Community Strings in Klartext, quer durchs Netzwerk, irgendwie total doof, keine Usernames, kann man keine schöne Authorization machen, also wegen Security. Kann man gleich noch ein bisschen Krypto mit drauf kippen, ne? Wird alles wieder besser. Auf der anderen Seite haben sie dann gesagt, oh Mann, jetzt müssen wir das aber auch komprimieren, weil ne, wir haben ja auch schmalbandige Links. Nee, ist klar, 10 Gigabit Interfaces hab. Nee, hier müssen wir mal noch ein paar Bits sparen. Also, kryptografisch gesehen ist es ja so, wenn wir ein HMAC von unserem Paket bilden oder von unserem Passwort, was wir hier nämlich tun, um das Passwort nicht mehr im Klartext zu verschicken, wenn wir so ein HMAC bilden, dann ist die Hälfte von diesem HMAC eigentlich genauso aussagekräftig wie der ganze. Das ist bei Kryptografen so, also die Aussage stimmt wohl, der Rüdi hat mal versucht, es mir zu erklären, aber da bin ich einfach zu doof für. Hat irgendwas damit zu tun, wenn die nicht gleich aussehen würden, dann würde man da irgendeine Tendenz sehen und eine Tendenz würde meinen, dass der Hash-Algorithmus scheiße ist und dann kommt viel Kram. Anyway, die Aussage an sich stimmt. However, wie sie es spezifiziert haben, war, naja, in dem Paket steht die Länge von dem HMAC, den ich mitschicke, und der HMAC. Und wie die Leute das dann implementiert haben, also wie NetSNMP, ein Open-Source-SNMP-Stack, das implementiert hat, die haben es nämlich gefunden, war halt, wir machen jetzt mal ein Compare mit dem HMAC, den wir ausgerechnet haben, den wir gekriegt haben, so viel, wie wir gekriegt haben. Praktisch. Weil bei einer Länge von 1 brauche ich genau 256 Pakete, um den kompletten Keyround durchzusuchen. Und dann habe ich SNMP Write. Das ist cool, weil das ist sowieso das bessere Konfigurationsinterface als diese Kommandozeile. Es kann mehr. So. Die NetSNMP-Jungs haben das dann also in ihrem Code gefunden und haben gesagt, ups, Major Bug, haben wir verkackt, sorry. Dann krochen ungefähr, keine Ahnung, 20 Netzwerkequipment-Hersteller aus ihren Löchern, inklusive Cisco, und meinten, rein zufällig können uns das auch nicht erklären. Aber sie wissen schon, wir haben denselben Fehler gemacht. Es sieht auch genauso aus. Ja. In 2008. Ein sehr leckeres Detail dazu ist Lawful Interception, also das Abhören Verbindungen im Internet. Ratet, welches Protokoll verwendet wird, um dem Router zu sagen, welche Connections er intercepten soll. Hausaufgabe. Ja, was gibt's denn noch? Das sind so die Sachen, die kann man straight exploiten, weil funktional, ne? Ich kann ein SNMP-Paket bauen, das klappt dann oder das klappt nicht. Dann gibt es noch Binary-Exploits, also Memory Corruption, irgend sowas, Buffer Overflow-Exploiten. Gibt es auch ein paar von, eigentlich zwei Klassen. Die eine sagt halt, nimmt halt Services auf dem Router, das heißt irgendwie in Deppen-Config-Netzen findet man sowas, Router mit HTTP-Server. In richtig gut gemanagten Netzen gibt es das nicht. Und in gut gemanagten Netzen gibt es aber wohl OSPF oder IPv6. Und das sind dann die Dinge, die den Router-Kernfunktionalität angreifen. Das kann man nicht einfach abschalten, weil dann gibt es kein Netz. Was haben wir denn jetzt zur Detection von solchen Angriffen? Ja, blöderweise genau wieder dieses SNMP, von dem wir es gerade hatten. Das ist nämlich das, womit diese Netze gemanagt werden. SNMP auf alle Devices. Nun ist das Simple Network Management Protokoll, nicht das Simple Intrusion Management Protokoll. Das heißt, ich kann dieses Protokoll zwar schon fragen, wie viele Bits irgendwie die serielle Schnittstelle beim Schluckauf verloren hat. Ich kann ihr aber wohl nicht fragen, wie viele Prozesse er gerade am Fliegen hat und wie die heißen. Und ob einer davon vielleicht irgendwie owned heißt oder so. Geschweige denn, kann ich ihm irgendwie in den Speicher gucken. Ich habe Syslog, ich kann ihm sagen, irgendwie schick mir mal die Bugmeldungen auf so ein Syslog, aber das performt alles gar nicht. Macht man davon zu viel an, bleibt die Kiste stehen. Das ist so. Das ist so designed. Wir haben Config-Polling, das ist eine ziemlich sinnvolle Geschichte. Also man zieht sich halt ständig die Config, gibt so ein Tool, heißt Rancid. Einige haben sich das auch selber gecodet. Man zieht sich halt immer die Config von diesem Router und vergleicht die mit einer Known-to-be-good-Config. Da merkt man erstens, wenn irgendwer daran rumfummelt, der es nicht soll. Und zweitens, wenn das ein Böser ist, merkt man das halt auch. Route Monitoring ist halt, wie gesagt, das ist für Änderungen in den Routing-Domains und das wird auch gemacht, das funktioniert. Interessanterweise haben wir im Forensics-Case eigentlich noch Traffic Accounting. Jeder und sein Hund macht Traffic Accounting, weil muss man ja irgendwem in Rechnung stellen. Und geilerweise passen die Leute auf diese Daten auch auf. Warum? Weil sie dafür Kohle kriegen. Das heißt, man kann immer mal da hingehen und sagen, nee, nicht Vorratsdatenspeicherung, ich will nur einfach irgendwie wissen, welche IP wie viel Traffic gemacht hat. Und vor allem such mir mal die eine IP raus, die Traffic zum Router hingemacht hat. Weil das ist nämlich eigentlich nicht der Sinn von so einem Router. So, wenn wir gucken, was wir so an Detection haben und was wir so an Angriffen haben, stellen wir fest, für Binary Exploits sehen wir ganz schön nackig aus. Das ist blöd. Weil die allgemeine Lösung dazu ist halt, wir loggen alles auf einen Central Syslog, hoffen, dass die Cisco dabei nicht abfliegt und klicken uns dann durch die Logs, nee, ist klar. Außerdem, der Versuch, der da gemacht wird mit diesem Logging, ist ja, das böse Paket zu erkennen, wenn es reinkommt. Wenn der Router das anständig erkannt hätte, dann hätte er nicht irgendwie, wäre er danach nicht auf die Bretter gegangen. Das klappt halt ganz schlecht. Das wissen wir auch von anderen Plattformen wie Windows, dass ein Angriff zu erkennen, während er passiert, ein echt blöder Zeitpunkt ist, weil du hast jetzt nicht nur die Schwierigkeit, den Angriff zu erkennen, sondern du musst es auch noch zur richtigen Zeit tun. Nee. Es gibt da eine Quelle an Informationen, die wirklich ganz cool ist. Das ist Crash-Info, das sind so Textdateien, die die Cisco sich auf das Flash-File-System kackt, wenn, schreibt, wenn was abfliegt, nämlich die ganze Cisco. Nicht alle iOS-Releases machen das, nur die neueren. Problem ist meistens irgendwie, wenn die mal runterkommt, ist nicht genügend Platz auf dem Flash, weil die Images so ziemlich immer genau auf den Flash passen und dann da einfach kein Platz mehr ist. Und Crash-Info ist halt für iOS-Coder. Das ist halt für Kunde macht Support-Case auf, Typ schickt mal Crash-Info rüber, wir wollen mal gucken, was da los ist. Das Lustige dabei ist nämlich, Crash-Info besteht primär erstmal aus einem riesen Stack-Trace. Was so lange Sinn macht, bis man weiß, dass die meisten Bugs in iOS, 80% sind Memory-Corruption-Bugs. Die werden dann irgendwann später erkannt und da gibt es halt so einen Prozess, der heißt Check-Heaps. Ist ziemlich der berühmteste Prozess an iOS eigentlich. Und der guckt danach, ob alle Heaps noch schön sind und wenn nicht, dann bringt er halt das Device um. Ja, und dann steht da im Crash-Info halt irgendwie der Stack-Trace vom Check-Heaps drin. Das ist nicht besonders nützlich, weil der hat das Device heruntergeholt, so intentionally. Und naja, man sieht mehr oder minder nicht das, was man sehen will. Ach ja, da gibt es noch so ein schönes Ding. Habe ich fast vergessen. Wenn man jetzt tatsächlich irgendwie, sagen wir, ein Stack-Based-Buffer-Overflow ausnutzt, das sieht man deutlich an einem Traceback, in dem große Bs stehen. Die gehören da nämlich nicht hin. Wenn man diesen jetzt ausnutzt, kriegt man folgende Informationen im Crash-Info zurück. Das Blöde dabei ist, dass Cisco nämlich versucht rauszufinden, welcher Prozess denn gestorben ist. Dazu startet es einen neuen Prozess, den Crash-Writer, der das rausfinden soll, von diesem Prozess da mal ein Speicherabbild ziehen soll und das mal in diese TXT-Datei schreiben soll. Aus nicht so ganz offensichtlichen Gründen, offensichtlich aufgrund einer Race Condition, kommt dieser Prozess in den meisten Fällen auf sich selbst als Schuldigen. Was insofern auszuschließen ist, als dass er noch gar nicht in Existenz war, als das Problem auftrat. Macht aber nichts. Danke für die Info. Gefixt haben sie es übrigens, indem sie eine benutzerkonfigurierbaren Delay eingebaut haben, wie lange gewartet wird, bevor dieser Crash-Writer-Prozess gestartet wird Und sie hoffen halt, dass die Cisco-User-Community dann irgendwann mal einen sinnvollen Daumenwert findet, was man denn da so eintragen müsste, damit der sich nicht immer selbst identifiziert. Ja, Quality to the Networks. So, was machen Exploits, Binary Exploits? Normalerweise geht man daher und ändert das Running Image. Warum ist das so? Weil man relativ wenig andere Optionen hat. Also man patcht einfach den Code, der da läuft, so ziemlich wie Cracks zu MS-DOS-Zeiten. Also man gewöhnt ihm einfach Dinge ab, die man nicht mehr haben will. Zum Beispiel den Vergleich eines eingegebenen Passworts mit einem gespeicherten. Der möge doch bitte immer true zurückgeben. Oder Logging-Mechanismen, die sagen, da hat sich einer eingeloggt, da hat sich einer ausgeloggt, das geht die nichts an. Oder eben Firewall-Funktionalität. Dann kann man auch dahergehen und Datenstrukturen patchen. Das ist natürlich, also es ist einerseits eleganter vom Detection Avoidance Point of View, also wenn man nicht erwischt werden will. Es ist schwieriger, weil die Datenstrukturen zu lokalisieren und dann auch noch zu wissen, wie sie aussehen, ist eine ganz schöne Challenge. Kann man aber machen, wenn man bestimmte Einschränkungen hat, also man kann VDYs binden, das heißt, man hat richtig so Port-Bind-Shells, wo man dann hinternetten kann und direkt einen Prompt kriegt. Oder man kann einfach so Prozesse umbringen, die man nicht mehr haben wollte. Ach, Mathe ist super. So, wenn wir jetzt Forensics für so eine Veranstaltung machen wollen, brauchen wir irgendwelche Evidence, aus dem wir uns dann Info poolen. Und wir müssen verstehen, wie der Kram funktioniert, also dieses IOS. Achtung, wird eklig. Also, das IOS an sich ist eigentlich so das größte Unix-Binary, was ihr je gesehen habt. Denkt an euer BinLS und jetzt stellt euch vor, BinLS ist 32 MB groß. So sieht das erstmal innen aus. Das ist ein Teil. Es ist statisch gelinkt, da wird nichts dynamisch gefubert. Und es wird von einem Stück, na, das kann man sich vorstellen wie das PC-BIOS, dem ROMON, das ist ein kleines Stück Software, auf der Cisco drauf. Natürlich nicht im ROM, kann man flashen, aber ne, ist. Und das wird geladen und dann wird das Binary geladen und wird das angelatscht und dann sieht zu. Läuft direkt auf der CPU, also ne, hier so FUBA mit irgendwie verschiedenen Privilege Levels, die die CPUs unterstützen, das benutzen wir gar nicht, wir fahren im Supervisor-Mode. Bisschen Virtual Memory Mapping, klar, also das File wird auch tatsächlich, das ELF-File wird auch tatsächlich so in den Speicher gemappt, wie es im ELF-Header drin steht. Das machte diesen Dynamips-Job deutlich einfacher. Die Prozesse sind keine. Das ist eine glatte Lüge, das sind Threads. Weil so ein Prozess auf iOS hat einfach nichts mehr als eine riesen Datenstruktur mit einem Prozesskontext. Thread-Kontext, CPU-Kontext, rather, finally, ja. Also ist CPU-Kontext drin, ne? Status der Register und so weiter, ein bisschen Info über was er so darf, was er so macht, wie er so heißt und das ist es. Also da sind jetzt keine Memory Barriers dazwischen oder so. Wenn ein Prozess dem anderen irgendwo in den Code pinseln will, dann here you go, selber Speicher. Das Multitasking ist scheiße, aber das interessiert uns nicht. Und wir haben natürlich, weil das ein Prozess ist, systemweite globale Daten, globale Datenstrukturen. Zum Beispiel teilen sich alle einen Heap. Das ist natürlich schön, ne? Wenn einer Mist baut, ist die ganze Chose im Eimer. Und es gibt eigentlich überhaupt keine Abstraktion um die Datenstrukturen. Also in dem Code werden die auch einfach straight direkt adressiert. Da gibt es keine Wrapper-Funktionen, die dann nochmal sicherstellen, dass der Zeiger nicht null ist oder so ein Blödsinn. Das machen die alle straight. Und vor allem, selbst wenn sie die Wrapper-Funktionen hätten, würde die keiner benutzen, weil er findet ja erstmal die Datenstruktur. Und dann weiß er ja, wo er hinpinseln soll. Naja, C eben. So, wie gesagt, Devices starten vom ROMON, holen sich dann dieses IOS-Image von der Flashdisk oder aus dem Netzwerk, was kein Mensch macht. Das Image könnte dann komprimiert sein und sich erstmal auspacken, ein an sich sehr abenteuerlicher Vorgang. Das Image kann zusätzliche Firmware beinhalten. Das heißt, wenn ich einen integrierten Router habe, in dem so ein kleines, ne, Desktop-Schnuckelchen, in dem zum Beispiel noch ein ISDN-Controller drin ist, ein BRI, dann wird halt erstmal die Firmware da huckepack mitgebracht im Datensegment und die wird dann beim Booten da erstmal drauf gebügelt. So, die Config wird dann aus dem NV-RAM geladen, also nicht flüchtiger RAM. Die wird geparst, während sie geladen wird. Das hat einen lustigen Hintergrund, weil die funktioniert nämlich nicht mehr, wenn man ein anderes Image drauf macht. Es ist nicht so, dass die irgendwie eine konsistente Syntax haben, sondern Kommandos ziehen mal um oder heißen mal anders. Also eigentlich ständig. Was natürlich den Reiz, irgendwie so ein iOS zu updaten, zum Beispiel, weil es eine Security Vulnerability hat, nicht unbedingt erhöht. Weil die Netzwerkverfügbarkeit geht dann halt deutlich gegen Zero, wenn man ein neues Image ausrollt. So, und pretty much alles bleibt im RAM. Ne? Also der hat halt keine Festplatte und so ein Blödsinn. Das ist alles im RAM drin. Es ist insofern blöd, als dass ja so Forensikprozeduren, vor allem Forensikprozeduren für Leute in grün, Entschuldigung, in blau, fangen ja meistens mit den Worten an, gehen Sie dahin, ziehen Sie den Stecker raus. Show vorbei. Das war's, dann können wir Cisco Forensics aufhören. Wir brauchen also eigentlich sowas wie Memory Imaging, und zwar nur für den Fall, dass was schief geht. Wir hätten ein paar Ecken, wo wir gucken können, Flash-File-System, NV-RAM und so weiter, aber das ist eigentlich Blödsinn. Weil wir kriegen nämlich diese Evidenz, weil die Cisco-Leute haben ja dasselbe Problem. Wenn denen die Dinger immer abrammeln, glaubt mir, das tun sie ständig, dann müssen sie ja irgendwie gucken, woran das liegt. Und dafür haben sie halt Core-Dumping implementiert. Das Ding kann einfach ein Core-Dumpen. Das ist schön, weil da ist nichts weiter drin, das ist wirklich ein Plain-Memory-Abbild. Das kann er sogar übers Netzwerk machen. Ist doch schon mal fein. Kriegen wir dann halt so ein paar Core-Files, also 2 im Minimalfall, 3 oder mehr, je nach Größe der Maschine, für die ganzen verschiedenen Speicherbereiche. Perfekt. Blöderweise muss man das natürlich vorher einstellen. Das macht natürlich keiner. Allerdings habe ich, seit wir darüber reden, festgestellt, dass es erstaunlich einfach ist, die Leute dazu zu bringen, das zu tun, weil es keine Schmerzen produziert. Also ich kann diese Config-Änderung machen, ohne dass es irgendeinen Impact hat. Das Core-Dumping-Feature ist strunzdämlich und uralt. Das hat nicht mal Cisco vermeiert. Stimmt nicht, TFTP geht nicht, aber Kleinigkeit. Man kann das konfigurieren. In dem Moment, wo der Router ein Problem hat, also sprich abrammelt, kriegt man das Core-File auf ein FTP geschrieben. Ist unglaublich praktisch, weil meistens gibt es maximal einen, der sich mit Netz und Security auskennt. Kann man einfach sagen, wenn da ein File entsteht, ruf den an. Und es muss nicht mitten in der Nacht sein, weil man hat ja die Evidenz da. Soll doch der Router neu booten. Ist also eine ganz coole Geschichte, wurde vorher deswegen nicht benutzt, weil es kein Tool zum Angucken gibt. Cisco sagt halt, ja, sie hätten eins. Sagen sie. Und ansonsten haben das nur Exploit-Schreiber benutzt. Also haben wir uns da mal eins gebaut. Das hätten wir im Nachhinein lieber nicht gemacht. Nee, also wir haben eine Menge Dinge gelernt, die wir eigentlich gar nicht wissen wollten. Auf jeden Fall gibt es da jetzt einen Core-Dump-Analyzer, da kann man Cores hochladen, draufklicken und dann schnurpst er das durch und dann sagt er einem, wie es um dieses iOS zu dieser Zeit, als der Core geschrieben war, aussieht. Weil es gibt nämlich noch eine andere Geschichte, habe ich vergessen zu erwähnen, man kann diese Core-Files auch während der Laufzeit schreiben. Also wenn man irgendwo einen Router hat, kann man sagen, das stinkt, ja, der macht irgendwas Komisches, ist der jetzt geowned oder nicht? Dann sagt man einfach write core, dann pinselt er da einen Core auf den FTP, den kann man in Ruhe analysieren, ohne die Kiste runterzuholen. Sie sollte möglichst nicht gerade auf 80% CPU sein, wenn man das Kommando absetzt, weil danach ist sie auf 100 und dann ist auch wieder dunkel. Gut, Rootkit Detection gibt es natürlich immer eine Arms Race, klar, Security macht keinen Spaß ohne Arms Races. Also wenn der Rootkit Code jetzt dahergeht und das Core Dump Writing disabled, kann er ja machen. Dann gibt es eine weitere Variante, es gibt ein GDB-Protokoll, ein serielles GDB-Debug-Protokoll, das spricht auch Cisco. Wer ist überrascht, dass Ciscos Implementierung von der von GDB abweicht? Dachte ich mir. Also das geht nur mit Cisco-Code, haben wir jetzt aber auch raus. Jetzt könnte man diesen GDB auch noch wegpatchen. Ja, da gibt es aber im ROM-Mon noch so einen nicht dokumentierten Privileged-Mode, da muss man dann zwar physisch an die Maschine rangehen, aber einen Memory-Dump kriege ich immer noch. Also, ja, denke ich, kann man die Methode noch eine Weile verwenden, auch wenn die Rootkits sich weiterentwickeln. So, dann nehmen wir uns also diesen Core und das Image, was da drin eigentlich hätte laufen sollen. Weil, ich erwähnte vorhin, im Elf-File steht das Memory Mapping drin, im Core steht gar nichts drin. Also müssen wir irgendwo ein Memory Mapping herziehen, möglichst nicht aus unserem Hintern. Also nehmen wir das Elf-File. Und das wird dann einfach so gemappt. Also man geht dann daher, ne, nimmt den Elf-Header, nimmt sich ein Memory Layout, legt das sozusagen als Blueprint auf den Core. Und dann kann man ja gleich noch, wenn man schon dabei ist, kann man gleich noch was machen, kann man nämlich gucken, Read-Only-Daten und Code-Segment sollten sich möglichst nicht verändert haben. Wenn sie das tun, ist scheiße. Weil dann hat jemand dran rumgepatcht und egal was oder wer das war, das will man nicht haben. So, und damit haben wir dann auch Topos-Dick erkannt. Ich kann nichts dafür, der hat seinen Cisco-Rootkit Dick genannt. Wir haben halt dann von ihm ein gebackdoortes iOS-Image bekommen, das haben wir auf eine Cisco geladen, haben einen Core-Dump gezogen und haben das halt mit dem No-Good-Image verglichen. Ist ja keine Rocket Science, aber ist ja mal schön, das mit den eigenen Code mit fremden Angriffen zu testen, weil immer nur mit den eigenen ist langweilig. Und da haben wir dann halt drei Modifikationen rausgefunden, weil er den restlichen Code im Datensegment versteckt hatte. Aber die drei Modifikationen sind es auch genau. Das heißt, man kann jetzt den Core ins IDA laden, genau an dieser Adresse gehen, C drücken und alles, was man im Assembly liest, ist das Rootkit. Und alles, was immer noch Hex ist, ist iOS. Das ist schön. Das ist sehr praktisch. Es funktioniert und wir haben rausgefunden, dass Topos-Dick 12 Byte lang ist. Funktioniert nur in Englisch. Genau, den kompletten Report im Übrigen kann man sich hier unter dieser Case-ID in diesem Server online angucken. Nicht abschreiben, die Folien gibt's. Sieht man, dass ich zu viel mit Rüdi rumhänge, unsere Hashes sind zu lang. So, was machen wir jetzt mit dem Ding, nachdem wir irgendwie die Segmente verglichen haben? Können wir den Heap rekonstruieren? Ich habe gesagt, es gibt einen globalen. Das hat den Vorteil, dass an jedem Heap-Block erstmal explizit dran steht, wer hat es verzapft, wer hat es alloziiert, wie heißt das Kind, wofür war es mal gut, noch 30 Bells and Whistles und dann kommt endlich mal Daten. So, dieser Overhead ist natürlich großartig, weil wir können die Sachen jetzt wieder den Prozessen zuordnen. Wir erinnern uns, die sind eigentlich Threads. Das heißt, es wäre ziemlich schwer zu sagen, welches Stück Speicher welchem Thread gehört. Aber da die Threads das netterweise dran schreiben, wissen wir, wem was gehört. Schon mal gut. Wir können dann halt extensive Checks machen. Also einen exploiteten Heap Overflow in iOS so machen, dass wir ihn mit den Checks nicht erkennen können, ist nahezu nicht machbar. Es sei denn, man hat echt geil Glück. Gehört zum Hacken halt auch dazu. Dann implementiert man sowas, denkt man, ist ja ein Fail-Proof-Check. Ne? Gehen wir mal daher, guck mal zum Beispiel mal, ob der Heap denn komplett in diesem Speicherbereich ist, der für den Heap auch gedacht war. Also er sollte ihn vollständig ausfüllen, sollten vorne und hinten keine Löcher sein, und es sollte genau übereinstimmen. Und dann guckt man sich den Heap an und dann, das ist so eine doppelt gelinkte Liste, ne? Und dann traversiert man diese schon durch und macht so seinen Check und auf einmal springt diese Liste ins Datensegment und kommt wieder. Genau, was? So, was haben sie gemacht? Aus der Abteilung Cisco Smart S Engineering. Ich erzählte doch, dass die so Firmware mitschleppen können. Jetzt haben sie das so implementiert. Wenn ich da so eine Firmware dabei habe, dann ist die ja gezippt. Dann wird die erstmal in place ausgepackt im Datensegment. Das ist an und für sich schon reichlich mutig. Aber wenn das nicht klappt, merkt man das ja wenigstens gleich. So, wenn man die dann aufs Brie gebügelt hat, braucht man die ja nicht mehr. Also, was machen wir? Weil wir ja keine Abstraktion um solche Sachen wie Heap-Management haben. Wir nehmen uns den hintersten Block von unserer Linked-Liste, die da der Heap ist, und verbiegen den mal in diesen Speicherbereich, wo vorher die Firmware lag. Knallen da mal noch so einen Artificial Heap-Header rein und sagen, so, du bist jetzt Teil vom Heap. Kann man so machen, muss man aber nicht. Auf jeden Fall war damit irgendwie dieser wunderbare Test, ist der Heap da, wo er hingehört, total ad absurdum geführt. Wir haben ihn natürlich drin gelassen, schon alleine aus Entertainment Value. Steht dann immer drunter irgendwie, das ist Blödsinn, rufen Sie die an. Gut. Wir können also das, was dieser Prozess auf dem iOS macht, dieser Checkheaps, können wir halt nachbauen und noch ein bisschen mehr. Wir finden halt Löcher in diesem Heap, was der Checkheaps nicht kann. Heap-Overflows hinterlassen auch ziemlich immer Fußabdrücke im Heap. Also anders ausgedrückt, der ist danach im Arsch. Das merkt man dann auch. Und das kann man dann halt auch testen. Wir können gucken, welcher Block zu welchem Prozess gehört, erwähnte ich schon. Das ist ganz geil, weil wenn man zum Beispiel so einen FTP-Server-Prozess hat und der hat auf einmal einen Haufen Heap-Blöcke in der Hand, die alle gleich groß sind und danach ist die Kiste runtergekommen, dann gucke ich mir als erstes diese Blöcke an, weil nichts, was Netzwerk spricht, sollte gerade die Hände voll haben. Und was irgendwie Netzwerkadministratoren ganz geil finden, Ciscos machen auch sowas wie Windows oder auch bei Linux, habe ich es auch schon gesehen, einfach randomly irgendwer einen Arsch voll Speicher alloziiert und dann natürlich hoffentlich irgendwann auch wieder freigibt. Und wenn das passiert, wenn man dann also auf die Dose wieder draufkommt, dann sagt man hier schon Memory und dann sagt der, nö, alles grüne Wiese, Blümchen, massenhaft freier Speicher, alles cool. Dann kann man sich in dem Moment einen Core-Dump ziehen und dann gucken, wer war denn der Arsch, weil wir sehen halt auch dealloziierte Blöcke. Und dann bauen wir uns die Prozessliste wieder zusammen, also Threadliste. Ne? Da gibt es dann so einen Prozess-State-Block, keine Ahnung, wie Cisco den nennt, ich nenne den halt so. Das heißt, wir können dann auch mal schauen, wo stand denn dieser Prozess gerade. Also wir können mal einen Stacktrace von allen Prozessen gleichzeitig ziehen und nicht nur von dem einen, von dem Crashwriter denkt, dass er gerade schuldig ist. Und wir können halt auch gucken, welche Prozesse denn so fehlen. Ja, Fantasie keiner Grenzen gesetzt. Es gibt noch so einen kleinen Zeitgag, den viele Leute gerne machen, wenn sie bei einem ISP arbeiten und dann später nicht mehr. Die wollen dann nämlich ihren Access behalten, die schreiben sich dann ein kleines TCL-Skript, hängen das an einen hohen Port und fertig. Die finden wir in dem Core-Dump auch. So, und dann kriegen wir ja noch diesen komischen zweiten Memory. Das ist der Packet-Forwarding-Memory. Das ist cool, weil iOS hat verschiedenste Wege, irgendwie Pakete von A nach B zu kriegen. Da ist viel Hardware-Accelerated-Kram dabei, aber wir kriegen immer den Speicher, den iOS gerade als seinen Routing-Speicher betrachtet, weil so clever waren sie auch schon. Wenn ein Cisco runterkommt, liegt es wahrscheinlich an einem Paket. So, also brauchen wir den Speicher mit den Paketen halt auch zum Debuggen. Das ist deswegen ganz cool, weil das sind Ringbuffer. Und die richten sich nach Größe der Pakete. Und dann gibt es eigene für jedes Interface und dann gibt es halt welche für so zwischen den allen Interfaces. Und so Ringbuffer haben ja ein ziemlich klares Überschreibverhalten. Das heißt, die Sachen bleiben da tendenziell relativ lange drin. Und das kann man dann einfach rausdumpen. Das machen wir nämlich dann auch. Bauen wir uns so ein PCAP. Und das kann man dann in den Wireshark laden und dann kann man gucken, was da gerade an der Cisco vorbeigeflogen ist, als sie auf die Bretter geflogen ist. Das ist insofern sehr nützlich, als dass so Pakete, in denen so Shellcode drin ist, da durchaus auffallen. Aber man kann halt auch ein bisschen in die Vergangenheit gucken, was der Router so durch die Gegend geschoben hat. Das heißt, auch wenn eine Kiste hinter so einem Router gehackt wurde und das eine Low-Traffic-Maschine ist, kann man da durchaus einen Memory-Dump ziehen und das PCAP extrahieren und mal gucken, ob vielleicht der O-Day noch drin ist. So, klingt alles ganz nett, ne? War eine Menge Schweiß und Arbeit, ich sag euch, das ist ein Scheißteil. Das Problem mit iOS ist nämlich eine absolute kombinatorische Explosion, weil die bauen ja das Ding jedes Mal neu. Ne? Und jeder Pups und jeder Pförtner bei Cisco hat offensichtlich ein eigenes Makefile für iOS. Das ist überhaupt nicht lustig. Weil man sagt dann an Plattform, iOS-Version, Major-Minor und so, Release, Feature-Set, was wollen wir damit reinkompilen und welche zusätzliche Hardware. Und dann sagen wir Marke. Dann schicken wir das an den Kunden. Ich habe mal, es gibt bei Cisco so ein Ding, das heißt Feature-Navigator. Warum braucht man das? Für die richtige Hardware mit dem richtigen Feature-Set, das richtige iOS zu finden, was dann auch noch nicht wieder zurückgerufen wurde, weil es doch scheiße war, Dafür hat Cisco echt eine Web-Applikation. Das ist ungefähr so luxuriös wie, keine Ahnung, Online-Shoppen ohne JavaScript. Und wenn man sich dann da irgendwann ewig durchgeklickt hat, sagt es einem, da gibt es ein Image, das kannst du benutzen. Und das Ding habe ich dann einfach mal gefragt, habe gesagt, gib mir mal ein Image, was IP-Routing kann. Da, damit haben sie angefangen, das können sie alle, für irgendeine Plattform. Und es meinte, ja, ist in Ordnung, ich hätte hier 272.000 zur Auswahl. Das ist Supported Codebase. Das ist nicht etwa irgendwie alles das Zeug, was sie nicht mehr sehen wollen oder sowas. Das ist ab 11.3 aufwärts, das ist Supported Codebase. So, das ist richtig scheiße für Forensic, weil wir haben mittlerweile irgendwie über 1 Terabyte Storage mit Images. Das ist ein Check-In-Test für jeden Code, den wir schreiben, der muss da erstmal drüber wandern. Und wir finden immer wieder irgendeinen Kram, wo sie gedacht haben, wisst ihr was? 12.1.13 ist eine geile Zahl, lasst uns doch einfach mal die zentrale Datenstruktur für die Prozessmanagement-Sachen ändern. Und nächste Version drehen wir es wieder zurück. Wenn du dann so ein Forensics-Tool schreibst, was irgendwie die Offsets von diesen Structs kennen muss, dann brauchst du wieder einen neuen Studenten. So, aber für Exploit-Schreiber ist das genauso scheiße. Weil sämtlicher Code, den wir irgendwie exploiten können, sämtliche Memory Allocation, sämtliches hängt halt davon ab, was wir für ein Image fahren. Und davon haben wir halt einen Haufen zur Auswahl. Das heißt, wenn ich jetzt mal alle die besonderen abziehe, habe ich remote so eine 1 zu 100.000 Chance, irgendwie das richtige Image geraten zu haben. Das muss ich dann auch noch selber haben, damit ich die Offsets kenne, damit ich da drin irgendwelche Datenstrukturen patchen kann oder überhaupt irgendwo hinhüpfen. Weil eine Return-Adresse überschreiben ist geil, aber wenn ich nicht weiß, wo ich hinspringen soll, ist blöd. Wenn ich irgendwas falsch mache, gibt es eine Exception, Kiste rebootet. Klar, was soll sie auch sonst machen? Ne? Alles monolithisch, wenn da irgendwie der Speicher korrupt ist, dann kann man nur noch extra leben. Das ist natürlich auch doof, weil bei Linux zum Beispiel, wenn ich einen Daemon habe und nicht so genau weiß, an welcher Adresse jetzt das Ding ist, dann kann man das ja brute-forcen. Wird ja wieder neu gespawnt, INET D sei Dank, irgendwie gib ihm Feuer, wenn ich das mit einer Cisco mache. Das dauert ewig. Bis das Ding gebootet hat, ist mein Mittag fertig. Das kann ich also nicht brute-forcen. Und, ja, wenn das im HP OpenView alles rot blinkt, dann werden die Leute schon panisch. Ja. Naja, und der Porn fängt an zu ruckeln, klar. Und selbst die Stacks, also zum Beispiel bei klassischer Windows-Exploitation oder Linux-Exploitation vor Randomization, war es ja so, Stack immer selber Adresse, springen wir hin. Blöd, die Stacks sind Heap-Blocks, das heißt, die wandern genauso durch die Gegend wie der ganze Rest. Alle Exploits, die bis jetzt published waren, inklusive meiner eigenen, haben also eine fixed Adresse genommen, haben gesagt, dieses, genau dieses Image, dann funktioniert der Exploit. Ist im Labor relativ cool, in der Praxis nicht wirklich anzuwenden. Da wir uns aber dafür interessieren, was für echte Angriffe denn wohl auf unsere Infrastruktur zu erwarten sind, damit wir sie detekten können, brauchen wir da irgendwas Besseres. Also keine andere Großmacht wird irgendwie eine 1 zu 100.000 Chance nehmen, wenn sie unsere Infrastruktur angreifen will. Wir sind ja nicht blöde. Also 99.999, die Wahrscheinlichkeit, dass man richtig fett Ärger bekommt, so public mit der UNO und überhaupt, gegen irgendwie das Eins, dass man diese Kiste hochnimmt, lohnt sich nicht. Das heißt, die haben garantiert was Besseres. Das heißt aber auch, dass die wirklich hirnverbrannte Software-Design und Bildprozess bei Cisco tatsächlich deren bester Schutz ist. Also offensichtlich ist das zirkular. Ne? Man kann Sachen so sehr verkacken, dass man bei gut wieder rauskommt. weil das schafft tatsächlich deutlich mehr Entropie als dieser Kaminsky-DNS-Patch, den sich im Sommer alle irgendwie auf die Rechner gebügelt haben, letzten Sommer wohlgemerkt. Deswegen wollen wir mal gucken, ob das nicht besser geht. Gucken wir uns das im Detail an. So. Achtung, geht nach unten. Ne? Merkt man daran, dass man Hex sieht auf einmal. So, Vorsicht, Content. Das ist, was in so einem Image so drin ist. Also, ne? Text, Data, BSS, Bullshit-Segment, Heap, wie das halt in so einem Elf-File üblich ist. Dann haben wir noch den Flash-Memory und den I.O.-Memory. Der I.O.-Memory ist auch nach Modell, also ne, Metall haben wir ja auch noch, die unterscheiden sich ja auch alle, ist für dieses Metall fast immer an derselben Adresse. Dachte ich erst, geil, kann man ja hinspringen. Dann haben wir uns hingesetzt, dann haben wir irgendwie eine ganze Nacht gebaut, bis wir ein IPv4-Paket hatten, was valide war, was eine valide IPv4-Checksumme hatte und trotzdem ausführbarer PowerPC-Code. Das haben wir hingekriegt. Dann haben wir festgestellt, dass IO-Memory nicht executable ist. Hätten wir mal vorher geguckt. So, und dann gibt es noch was, das taucht in keiner Memory-Map auf, nämlich dieser ROM-Mon-Code. Wir erinnern uns, dieses kleine BIOS, was das große Elf-File anlatscht. Das ist der Bootstrap. Wird in den Speicher gemappt, ganz oben. Am Anfang, klar, zu booten. Und dann wird er losgelatscht. Der wird da aber nicht wieder rausgenuked. Der wird da durchaus noch gebraucht, nämlich für den Fehlerfall, wenn irgendwas abgeht, irgendwie Exception Handling passiert, das Exception Dispatching, um genau zu sein, passiert wohl im ROM-On-Code. Auf jeden Fall ist er noch da und wird nicht überpinselt. Und es gibt deutlich weniger Versionen als bei iOS. Das heißt, für so eine 26er zum Beispiel gibt es genau 6. Das ist weniger, signifikant weniger. Das Schöne dabei ist, den updatet nun wirklich keiner. Weil warum sollte ich denn mein BIOS updaten? Vom Router? Blödsinn. Macht also überhaupt keiner. Und das heißt, man hat gewöhnlich Lieferzustand. Und da ist es doch zum ersten Mal cool, dass Cisco so eine marketinggetriebene Veranstaltung ist. Also bei denen arbeiten ja fast nur Vertriebsleute und ein paar, die die Stecker rein und rausstecken. Und wenn die einen neuen Router auf den Markt bringen, dann rennen natürlich die ganzen Vertriebsleute im Sprint zu ihren Kunden und wollen diesen neuen Router verklicken. Die Kunden kaufen den dann in einer großen Ladung. So, und wie viele verschiedene Versionen ROM-On haben die dann? Na, eine. Lieferzustand. Die werden alle gleichzeitig geliefert, more or less. Also ist das more or less derselbe ROM-On-Code. So, haben wir was gefunden, womit wir was anfangen können. Jetzt müssen wir bloß noch gucken, wie das geht. Weil wir können da jetzt nicht einfach reinspringen, das bringt uns nichts. Es gibt aber eine Methode, die nennt sich Return-Oriented Programming, oder sagen wir so, die Methode gibt es schon ziemlich lange, das ist so eine von den Methoden, wo ich immer denke, jeder Hacker hat in dem Moment, wo er sie gebraucht hat, sie selber entdeckt. Und formalisiert wurde das dann in einem wunderbaren Talk, ich muss mal gerade spicken, von welcher Uni die Jungs waren, University of California. Hervorragender Talk auf DEFCON, auf Black Hat. Letztes Jahr im Sommer, die haben das mal gezeigt, die haben zum Beispiel gezeigt, dass das Turing-Complete ist, haben auch einen C-Compiler dafür, ist sehr geil. Jedenfalls, was man macht, ist folgendes, getting sidetracked. Man hat ja Code dastehen, das sind ja gewöhnlich Funktionen. So, und jede Funktion endet mehr oder minder mit derselben Sequenz, nämlich irgendwie wir räumen mal Scheiß auf, wir restoren mal wieder ein paar Register und dann returnen wir aus dieser Funktion. Das heißt, wenn ich den Stack kontrolliere, dann kann ich als Return-Adresse natürlich ans Ende irgendeiner Funktion springen und da ich weiß, was auf dem Stack ist, was sie jetzt nimmt, um die Register wieder zu bestücken, kriege ich so erstmal Werte in die Register rein. Keine Angst, gibt es gleich nochmal einen Bund. Und die kann ich dann hintereinander hängen und dann macht das Ding mehr oder minder, was ich will. Das heißt, ich muss bloß einen Haufen Code lesen und gucken, dass ich am Ende von Funktionen irgendwelche sinnvollen Sequenzen an Instruktionen finde, die ich für meinen Evil-Plan benutzen kann. So, das wurde jetzt gezeigt, dass es wunderbar mit IA32 und Spark funktioniert, aber die hatten eine ganze glibc, wo sie reinspringen konnten. Wir haben im ROM-Mod halt gerade mal 36.000 Instruktionen. Und blöd, PowerPC returned über das Link-Register und nicht über den Stack. Auch doof. Geht aber trotzdem, und zwar, wir haben hier irgendwie Code, das ist im iOS, ne, der läuft, ja, rechts, ne, links oben, das ist der normale iOS-Code, da ist halt irgendein Buffer-Overflow drin und wir überpinseln ihm halt den Stack. So, zack, mal. So, und dann hat er ja so die gespeicherten Register, die er noch wiederherstellen möchte, seinen Stack-Pointer und sein Link-Register. Und was wir da machen ist, wir ignorieren natürlich den ganzen Buffer, wir packen in die Stellen, wo die gespeicherten Werte für R30 und R31 sind, Stuff rein, und springen dann irgendwo hin, wo wir mit R30 und R31 was machen können. Trick ist also, diesen unteren Kasten finden. So, da hüpfen wir dann nämlich. Oh, da wird das jetzt, ach, habe ich das schon gemacht. Wird das jetzt halt alles aufgeräumt. Und da, wo die Return-Adresse stand, das Saved Link Register, da hüpft er jetzt halt in diese Romon-Funktion. Diese Romon-Funktion beendet ihre Tätigkeit damit, dass sie an eine Speicheradresse einen Wert schreibt. Beides hält sie in Registern. Angenehmerweise in genau diesen beiden Registern, die wir kontrollieren. Also können wir jetzt einen beliebigen 32-Bit-Wert irgendwo in den Speicher pinseln. Das machen wir auch glatt. Und jetzt können wir das natürlich hintereinander klemmen und sagen, das machen wir direkt nochmal, weil wir wollen vielleicht nochmal 32-Bit irgendwo hinschreiben. Und das machen wir dann auch. So, wird das alles schön beladen und dann Schleifenhörnchen. So, dann haben wir noch ein Problem. Selten im Jahr 2009. Es gibt zu viel Cache. Und zwar auf der CPU. Die hat nämlich zwei verschiedene Caches. Die hat einen Datencache und einen Instruction Cache. Und die sind unabhängig voneinander. So, wenn ich jetzt also dahergehe und hier aus dem Speicher kommt so mein kleines Paket, das geht hier durch den Datencache in den Memcopy rein, der kopiert das irgendwo hin, wo er nicht sollte. Da, so, habe ich schön meinen Stack Overflow gebaut, ne? Jetzt mache ich hier einen Return und sage dem Return, spring mal direkt in meinen Buffer, so wie ich das bei Ale vorhin mal gelernt habe. Und dann sagt der Rabeng, da ist überhaupt nichts zum Executen, weil die Sachen ja vom Datencache gar nicht geschrieben wurden. Der Sinn des Caches ist ja, die Sachen mal kurz aufzuheben und zu gucken, ob er sie denn noch braucht. Oder vielleicht die im nächsten Moment schon wieder genuked werden und es sich gar nicht lohnt, die auf den langsamen externen Speicher zu schreiben. Also müssen wir irgendwie um die Caches drumherum kommen. Das ist schwierig gewesen, aber zum Glück braucht der Roman das beim Laden von iOS nämlich auch. Der muss nämlich auch mal die Caches ausmachen, um dieses blöde iOS auszupacken. Das heißt, es gibt da so eine Funktion, die macht die Caches aus. Die können wir also einspringen. Und zusammengeklebt sieht das dann so aus. Buffer Overflow, Return-Oriented Memory Write, nachdem wir die Caches disabled haben, dann kriegen wir Code Execution und dann exekutieren wir den Second Stage. Also, langsam. Wir haben den Buffer Overflow, so, wir springen jetzt direkt in den Romon. Erster Return geht direkt in Romon, mach mal die Caches aus. Macht er auch brav, dann machen wir ein Memory Write, wir schreiben 4 Byte in den Speicher. Jetzt ist wieder die Frage, wohin? Da gibt es dann eine Gegend um 8000000 Hex. Da werden die Exception-Vektoren gespeichert, wenn dann das Memory-Mapping an ist und die Details wollt ihr gar nicht wissen. Ist ein guter Platz, das hinzuspeichern. Also da laufen die Exception-Vektoren. Da wird jetzt die Instruktion hingeschrieben, Move to Counter Register Stack Pointer, weil auf dem Stack liegt ja unser Kram. Und dann ein Branch to Counter Register. Also spring mal dahin. Effektiv sowas wie ein Jump ESP auf einer IA32. So, dann springen wir da auch direkt hin. Der springt zum Stack. Dem ist jetzt egal, wo der Stack war, weil es steht ja nicht im Stackpointer drin. Damit sind wir Position Independent. Und schon laufen wir da in dem Stack. Der Second Stage Code macht was Lustiges. Ich habe das hier für IP Options implementiert und ich hatte in diesem Buffer nicht genügend Platz, um eine ganze Fanciness, eine Shellcodes unterzubringen. Also gibt es einen Second Stage Code, der geht in den IO-Memory und sucht das Paket, mit dem er gekommen ist. Das erkennt er, weil da ist so ein Magic String, ne, Fefeblock, drin und er geht dann halt sozusagen Fefeblock lesen. Und wenn er den gefunden hat, dann kopiert er ihn auf den Stack. Und dann kann man halt auch mal in einen größeren Shellcode reinspringen. Und bottom line hat man dann das. Links unten. So. Dieser Stunt ist tatsächlich reliable. Also das funktioniert auch gut und man muss halt pro Roman genauso diese zwei Codestellen, diesen Arbitrary Memory Write und den Cache Disable finden und dann kann man da hinhüpfen. War halt noch die große Frage, ob das auf den großen MIPS-getriebenen Maschinen auch funktioniert, kann ich bejahen, tut es. Die Methode habe ich dann gleich mal geportet auf den FTP-Server-Exploit von Andy Davis, um zu gucken, ob das auch ne, exploitübergreifend ohne weiteres zu tun ist, hat mich 20 Minuten gekostet, tut also. Dieser Second Stage Code, dieser Pfefferblockleser, ist tatsächlich weniger reliable, weil man glaubt es nicht. Ne? Man nehme eine 26er, ziehe so eine Schnittstellenkarte raus, da wo Fast Ethernet draufsteht, und stecke eine rein, wo Ethernet draufsteht. Dann verschiebt er mal die I.O. Memory Region. Ganz woanders hin. Ist auch total super. Also da muss man halt ein bisschen mehr Speicher scannen. So, jetzt haben wir irgendwie Reliable Code Execution, aber wir haben ja auch ganz schön rumgesaut. Also der Stack ist Fritte, der Prozess wahrscheinlich auch. Und der gängige Weg bis jetzt war halt zu sagen, naja gut, Prozess im Eimer, lassen wir uns terminieren und hoffen, dass es keiner merkt. Das war blöd für den Case, an dem ich es probiert habe, weil der Prozess, den ich da exploitet habe mit dem IP-Options-Bug, ist IP-Input. Wenn ich den ausmache, kann das Gerät nur noch IP-Output. Das ist nicht so nützlich. Also müssen wir hier irgendwie noch einen Weg rausfinden. Denkt man auch an dieses Deck-Layout. Wir haben ja da ganz schön rumgeschmiert, aber da drüber ist ja noch irgendwie Stuff von anderen Leuten aus der Calling-Chain. Das heißt, wir können jetzt einfach Code schreiben, der rückwärts den Stack hochläuft und nach einer Sequenz sucht, die nach dem gespeicherten Stack-Pointer und Link-Register aussieht. Das findet man auch durchaus. Dann restort man das halt, ne, was er da so an gespeicherten Sachen hatte, und returnt, als wäre nichts gewesen. Das funktioniert auch. Das Schöne ist nämlich, dass hier ist die Abhängigkeit tatsächlich nicht von den Adressen im Image, sondern tatsächlich vom Call-Tree. Also der Call-Tree sollte immer derselbe sein oder ähnlich sein, sodass diese Detection auch in wenig Code zu implementieren ist. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Wir können also da rausspringen. So. Das alles kurz vergessen, wir reden völlig unrelated über iOS Shellcode. Jetzt haben wir Image Independent Exploits. Das heißt, wir haben jetzt nicht mehr diese blöde Frage 1 zu 100.000, sondern wir sagen, was ist denn das für ein Metall? Da schreiben die Leute auch gerne mal in DNS rein, das ist total lustig. Ne? Steht dann im DNS, wir haben hier 26, 21, bla bla, Interface nach Frankfurt. Danke, jetzt weiß ich, was du da für ein ROM und hast, tschüss. So, die Image Dependency haben wir jetzt nicht mehr in der Return-Adresse, jetzt brauchen wir sie natürlich auch im Shellcode nicht mehr. Es gibt den Ansatz Signature-Based Shellcode, also man geht daher und sucht halt eine Bytesequenz und denkt sich, die sollte halt möglichst immer gleich sein und diese Bytesequenz ist halt die Funktion, daran identifiziere ich die. Das ist nicht besonders reliable. Wenn wir selber nach Codestellen, also manuell nach Codestellen suchen, die wir gerne patchen möchten, dann macht man das gewöhnlich so, man sucht sich einen String, man sucht sich eine Cross-Referenz, also von wo wird dieser String referenziert, zum Beispiel Passwort falsch, ne? Wer referenziert diesen String, das wird ja dann die Funktion sein, die ihn ausgibt, sinnvollerweise. Das wird sie wahrscheinlich machen, weil das Passwort nicht richtig war. Also ist es wahrscheinlich die Funktion, der wir beibringen wollen, immer true zu return. Und das können wir tatsächlich auch in Shellcode machen, also der geht dann daher. Scannt den Speicher, sucht den String, den man haben will, findet dann, scannt in den ganzen Codesegment, disassembliert das Codesegment punktuell nach dieser lis.add-i-Konstruktion, mit der 32-Bit-Konstanten in Register geladen werden, geht dann im Code rückwärts, bis er eine charakteristische Instruktionskonstrukt für einen Function Entry findet und überschreibt den mit Return True. Das sieht dann so aus. Kann man sich dann vielleicht nochmal in Folien angucken, aber prinzipiell sieht man schon, ist nicht groß, kriegt man unter, kann man machen. So, und was kann er dann so tun? Was könnte man alternativ so tun? Wir könnten halt einen Portbind-Shellcode nehmen, wir können Connect-Back-Shells machen, das macht aber nicht so richtig Sinn, beides nicht, weil wir ja potenziell da gar nicht durchkommen. Also wer weiß, wie unser Paket zu diesem Router gelangt ist und wer weiß, ob dieser Router zu uns eine TCP-Verbindung aufmachen darf. Ich habe mal einen ausprobiert, das funktioniert ganz gut, da kann man ein einzelnes Kommando in den Shellcode packen und das wird dann ausgeführt. Das heißt, man kann den so mit Single Packet Remote exploiten. Und weil der Exploit halt irgendwie auch returnt, kann man das halt mehrfach machen. Oh, ich müsste vielleicht dazu sagen, irgendwie die Vulnerability ist im ICMP-Parsing. Das heißt, der ganze Stunt ist in einem Ping-Paket. So. Summary, Best Defense ist immer noch, du darfst nicht mit dem Router reden. Lieber Kunde, deine Pakete werden geroutet. Quatsch nicht unseren Router voll. Sprich, das in die Access-Listen zu schreiben, ist mit Abstand die beste Defense, wenn der Router dieses Paket dann nicht angucken will. Wir sehen mit unserer Forensics Research, dass man die Sachen relativ gut erkennen kann, wenn sie nicht persistent, wenn sie persistent sind. So ein Single Packet Command Ausführ und Return Dings wird man auch mit Surf Forensics nicht finden. Reliable Code Execution ist gezeigt und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass die Dollar Bad Guys da noch deutlich coolere Sachen am Start haben. Ich meine, die müssen sich nur mit mir messen, das ist nicht schwer. Und dann gibt es noch ein paar Thanks. Ist übrigens total großartig, ne? Der Nikolas Fischbach, der da oben steht. Ich weiß nicht, ob er, also er kommt auf jeden Fall nächste Woche zur PH-Neutral. Ich bin mir nicht sicher, ob er sauer ist, weil er hatte nämlich die Idee, meinte, was ist denn eigentlich mit Bootloader letzte PH-Neutral? Wofür ich ihm echt sehr, sehr dankbar bin, weil es war eine brillante Idee. Das Doofe für ihn ist, er ist für die Sicherheit eines großen Carrier-Netzes verantwortlich. Cisco Equipment. Das tut mir durchaus leid für ihn. Gut, gibt's Fragen? Dann kann ich jetzt ein Bier trinken gehen. Dankeschön.